Church Family, herzlich willkommen zum C3 Berlin Podcast. Wir sind eine Kirche für die Menschen in Berlin und freuen uns riesig, dass du dir diesen Podcast anhörst. Dieser Podcast ist für dich, um dich zu ermutigen. Mein Name ist Asanya und mein Mann Silas und ich dürfen hier die Pastoren sein. Unser Wunsch als Kirche ist, dass auch im Alltag Jesus deine Vision ist. Freiheit deine Realität, Menschen deine Mission und Liebe deine Motivation. Hey, viel Spaß dir jetzt bei dieser Message. Du darfst erwarten, dass Gott jetzt zu dir spricht.
Ich möchte am Anfang einfach eine Frage stellen, weil ich habe gelernt, so eröffnet man eine gute Predigt. Deswegen einfach die Frage am Anfang. Wer von euch, und ihr könnt dann gleich mal die Hand heben, wer von euch war schon mal auf einem Sommercamp? Yes, come on. Okay, ich meine, das ist irgendwie so ein Ding in der Kirche oder bei Christen, dass man im Sommer halt auf irgendwelche Camps geht. Ich war tatsächlich immer als Kind und als Teenager, war ich immer auf dem Sola. Ich weiß nicht, ob irgendwer Sola kennt. Sola ist der kreative Name für Sommerlager, Sola. Und ich war jedes Jahr als Kind auf dem Sola. Und das war immer eine Hammerzeit, weil das so eine Zeit war, wo ich echt Gott begegnet bin, wo wir echt so mit den ganzen Kids da einfach die ganze Zeit irgendwelche Abenteuer erlebt haben, Spiele gespielt haben. Und auch immer abends tatsächlich ein ähnliches Setting wie hier, so eine Art Gottesdienst war, wo wir gemeinsam Gott erlebt haben, eine Predigt angehört haben und das einfach ja eine besondere Zeit war. Aber im Sola wurde immer von dem berüchtigten Sola-Loch gesprochen. Und ich weiß nicht, ob irgendwer von den Leuten, die vielleicht auch schon auf Sommercamps, auf Freizeiten waren, das vielleicht kennen, vielleicht auch unter dem Wort Freizeitloch. Wenn du jetzt hier sitzt und denkst, was um alles in der Welt meint, ich nehme dich mit hinein. Das Sola-Loch oder Freizeitloch ist sozusagen die Zeit, wenn man aus dieser Hammerzeit in diesem Camp, wo man die ganze Zeit mit seinen Freunden war, Hammerdinge erlebt hat, Gott erlebt hat und krasse Sachen passiert sind und man dann danach zurück in seinen Alltag kommt und irgendwie so vielleicht die ersten paar Tage noch recht pumped ist, aber dann nach so ein paar Tagen irgendwie merkt, irgendwie so richtig was hat sich jetzt auch nicht verändert. Und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, dann ist eigentlich wieder alles wie vorher. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, wenn du auch in so Camps warst. Bei mir war das tatsächlich jedes Jahr so. Also ich habe immer wieder gemerkt, ich bin ins Sola gegangen, hatte eine Hammerzeit, aber dann so eine Woche danach, ich war wieder zu Hause und war einfach wieder so in meinem normalen Alltag. Und man fragt sich dann halt so, warum ändert sich mein Leben nicht? Ich hatte doch so eine Hammerzeit da, aber warum ändert sich nicht nachhaltig was? Und vielleicht kennst du das, vielleicht warst du noch nicht auf einem Sommercamp oder so, aber vielleicht kennst du das aus anderen Settings. Du bist vielleicht auf einem Event, vielleicht bist du hier im Gottesdienst und du merkst, boah, Hammer, Gott macht viel und alles ist anders, mein ganzes Leben wird sich verändern. Aber danach ändert sich nicht wirklich was. Vielleicht kennst du nicht das Sola-Loch, aber vielleicht kennst du das Wochenloch, was so zwischen dem einen und dem nächsten Sonntag ist und du bist vielleicht hier sonntags im Gottesdienst und bäm, gehst ermutigt und pumpt raus, aber eigentlich hangelst du dich so ein bisschen von Sonntag zu Sonntag und dazwischen ist wie so ein Loch und es ändert sich vielleicht nicht so richtig was in deinem Leben. Und ich habe heute Morgen ein bisschen eine provokante Frage mitgebracht, die aber, glaube ich, wichtig ist, dass sie wir uns stellen. Und zwar, könnte es vielleicht sein, dass die Orte, an denen wir wirkliche Veränderung erleben, nachhaltig erleben, wie unser Leben sich verändert, dass das vielleicht oft nicht bei den Events ist, sondern an einem Tisch? Wenn du mal so auf dein Leben zurückblickst, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt erstmal, aber ich lade dich ein, einfach mal diesen Gedanken mitzudenken. Wenn du mal so einfach auf dein Leben zurückschaust, und ich weiß, das ist auch gar nicht so einfach, weil der Tisch, der Ort, dass wir an einem Essenstisch saßen, das ist eigentlich so was Normales. Das, im besten Fall erleben wir das jeden Tag. Aber wenn du einfach mal so auf dein Leben zurückschaust, könnte es vielleicht sein, dass die Momente, die wirklich entscheidend waren für deine Beziehung mit Gott, für deine Beziehung mit anderen Menschen, die Momente, die wirklich eine Veränderung gebracht haben, vielleicht wo die wichtigen Gespräche stattgefunden haben, dass du dabei vielleicht an einem Tisch saßt und vielleicht auch was dabei gegessen oder getrunken hast. Ich glaube, wir denken oft, Events bringen die Veränderung und dieser eine Moment im Worship, in der Predigt, das bringt die Veränderung. Aber im Endeffekt ist es oft der Tisch, von dem die langfristige Veränderung kommt. Und ehrlich gesagt war es genauso bei mir. Ich habe das ja erzählt, ich war jedes Jahr im Sola, dann kam immer das Sola-Loch. Und in einem Jahr war es aber anders, weil in dem Jahr in meiner Heimatstadt in Cottbus, falls irgendwer diese Stadt kennt, so eine kleine Stadt in Brandenburg, weil in einem Jahr in dieser Zeit eine Jugendgruppe entstanden ist, die hieß Impact. Und was Impact eigentlich gemacht hat, waren Dinnerpartys. Ich weiß nicht, ob du hier schon mal bei einer Dinnerparty warst oder ob du jetzt vielleicht gerade gar nichts damit anfangen kannst. Wir werden heute noch ein bisschen mehr darüber reden, aber was es im Grunde genommen ist, ist, man trifft sich in einem kleineren Setting, in einem Wohnzimmer, man teilt zusammen ein Essen und hat einfach Gemeinschaft, spricht über das Leben, betet füreinander. Und das war im Grunde genommen, was wir damals bei Impact gemacht haben. Das waren einfach so ein paar verrückte Jugendliche, die sich gemeinsam zum Kochen getroffen haben, und dann einfach über den Glauben gesprochen haben. Und für mich war das ein Ort, wo ich meine Fragen stellen konnte, wo ich auch wirklich teilen konnte, wenn es mir nicht gut ging, wo wir wirklich füreinander gebetet haben. Aber ich auch gemerkt habe, es ist nicht nur ein Ort für mich, sondern ich kann auch einen Ort für andere kreieren. Und ich würde tatsächlich jetzt im Nachhinein, viele Jahre später, sagen, dass das letzten Endes der Grund war, warum ich dran geblieben bin. Ich würde sagen, im Nachhinein, warum ich auch heute noch mit Gott unterwegs bin, war letzten Endes wegen Impact, wegen diesen Dinnerpartys, wo ich Woche zu Woche hingegangen bin und erlebt habe, wie es mein Leben nachhaltig verändert. Und es nimmt in keinster Weise den Wert vom Sola. Es nimmt nicht den Wert von diesem Moment, wo ich da in der Predigt stand und meine erste Begegnung mit Gott hatte und es mich so tief berührt hat, weil da fing ja alles an. Aber wo es tatsächlich weitergehen konnte, wo ich tiefer gehen konnte, das war im Impact, in dieser Dinnerparty. Und deswegen ist das auch mein Thema für die Predigt heute mit dem wunderschönen Predigttitel, die transformierende Kraft vom Tisch. Let's go, ich bete mal zum Anfang. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist, Gott. Und ich danke dir, dass du jetzt sprichst, Gott. Ich danke dir, dass du ja einfach hier bist und so zu jeder einzelnen Person jetzt sprechen möchtest und für jede einzelne Person etwas vorbereitet hast, Gott. Und wir laden dich dafür ein und danken dir für das, was du vorbereitet hast. Amen. Amen. Ich möchte euch zum Anfang mal in ein paar Bibelstellen mit hineinnehmen, weil ich glaube, ich habe schon oft gehört, wenn man eine Predigt gut starten will, haut man direkt ein paar Bibelstellen mit rein, dann kann es nicht mehr schief gehen, hat man schon mal das Richtige gesagt. Deswegen habe ich euch einfach mal ein paar kurze, zackige Bibelstellen mitgebracht und die sind alle aus dem Lukas-Evangelium. Ich weiß nicht, ob du dich so ein bisschen mit der Bibel auskennst, es gibt ja ganz viele verschiedene Bücher und nur ein einziges Buch ist das Lukas-Evangelium und die Verse, die ich jetzt vorlese, sind alle aus diesem Buch. Und ihr könnt gerne auf den Screens mitlesen, das geht jetzt wirklich zack, zack, von einem Vers bis zum nächsten, weil ich mit euch mal schauen möchte, was hat Jesus eigentlich so getan? Jesus hat vieles getan, aber vor allem eines, und zwar Lukas 5, Vers 29. Kurz darauf lud Levi Jesus als Ehrengast zu einem Festessen in sein Haus ein. Dann ein anderer Vers, Lukas 7, Vers 36, eine ganz andere Stelle. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen in sein Haus ein. Jesus nahm die Einladung an und setzte sich zu Tisch. Lukas 14, Vers 7. Als Jesus sah, dass alle, die zum Essen gekommen waren, sich einen Platz am oberen Ende des Tisches aussuchten, sagte er zu ihnen. Lukas 19, Vers 5. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Lukas 22, Vers 14. Als es soweit war, nahmen Jesus und die Jünger miteinander am Tisch Platz. Und jetzt kommt noch mein Favorite in Lukas 7, Vers 34. Da steht der Menschensohn, also Jesus, feiert und trinkt und von ihm sagt ihr, er ist ein Schlemmer und Säufer und die schlimmsten Leute sind seine Freunde. Come on, dem will ich gerne nachfolgen, diesem Jesus. Nee, genau. Was wir sehen oder was ich damit sagen will ist, Jesus war am Tisch. Jesus hat am Tisch gesessen und mit anderen Menschen gegessen und es gibt ein Theologen, er heißt Robert Caris, und er hat gesagt, ich habe das einfach mal so frei übersetzt, im Lukas-Evangelium geht Jesus entweder zu einem Mahl, er isst bei einem Mahl oder er kommt von einem Mahl. Jesus geht entweder zu einem Mahl, er isst bei einem Mahl oder er kommt von einem Mahl. Und das ist wirklich so, wenn ihr mal darauf achtet und wirklich so die Evangelien liest, die Stories von Jesus liest, so oft, bei denen, die Stories, von denen wir erzählen, so oft sitzt Jesus dabei gerade an einem Tisch. Oder er kommt gerade von diesem Festessen. Oder eigentlich geht er gerade zu diesem Hochzeitsmahl oder so. Das heißt, alles ist irgendwie im Setting von diesem Tisch. Und dann ist vieles passiert in Jesus' Leben. Wir werden da heute noch ein bisschen darauf eingehen. Sehr viele spannende Dinge passieren. Aber dann irgendwann am Ende ist Jesus in den Himmel gefahren. Klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen interesting, aber das ist auch der Grund, warum wir Christi Himmelfahrt feiern. Tatsächlich ist eigentlich kein Tag zum Saufen, sondern Jesus ist in den Himmel gefahren. Und auch wenn das jetzt abstrus klingt, wir nehmen das einfach mal so hin. Aber Jesus ist sozusagen gegangen und jetzt ist ja die spannende Frage, was haben die Leute gemacht, die übrig geblieben sind? Was haben die Leute gemacht, mit denen Jesus die ganze Zeit unterwegs war, die ihm nachgefolgt sind, seine Jünger sozusagen, die ihn als Vorbild genommen haben, auf ihn geschaut haben und sich gefragt haben oder gesagt haben, so wie er, so will ich auch immer mehr werden. Was haben die gemacht? Und dafür schauen wir in Apostelgeschichte 2 ab Vers 42. Denn da steht, sie, also diese Leute, die sozusagen übrig geblieben sind, sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott und trafen sich dann zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Hey, dieser Bericht, das ist sozusagen von den ersten Christen, von denen, man nennt das die Urkirche, von den Menschen, die da waren und dann immer mehr die Kirche aufgebaut haben, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist. Und man sieht hier, sie haben einiges gemacht, aber eins der Hauptelemente von dem, was sie gemacht haben, war gemeinsam zu essen, am Tisch zu sitzen und gemeinsam zu essen. Das heißt, man sieht, dieses ganze Ding von am Tisch sitzen, das hat irgendwie eine Bedeutung, weil Jesus hat es jedem, also hat es gefühlt die ganze Zeit gemacht. Auch die ersten Christen haben es gemacht. Und tatsächlich, was ich persönlich auch mega interessant finde, ist das nicht nur, wenn wir in die Bibel schauen, ein wichtiger Bestandteil, sondern auch, wenn man beispielsweise in die Wissenschaft guckt, wenn man sich Researches anschaut, Statistiken anschaut, sieht man, wie gesund oder wie wichtig eigentlich Tischgemeinschaft für den Menschen ist. Und ich will euch da kurz mal mit hineinnehmen, weil es gibt tatsächlich einen direkten Zusammenhang dazwischen, wie oft eine Familie in der Woche zusammen am Tisch ist und wie die Kinder sich in allen möglichen Lebensbereichen entwickeln. Also beispielsweise, und das, ich finde das total krass, weil man denkt ja eigentlich, das hat überhaupt gar keinen Zusammenhang, aber beispielsweise Kinder, die mehrmals wöchentlich mit ihren Eltern zusammen essen, entwickeln einen besseren Wortschatz. Sie haben später, wenn sie älter sind, weniger Probleme mit Drogen und Alkohol. Sie essen auch generell langfristig gesünder. Sie zeigen bessere schulische und später akademische Leistungen. Und sie sagen auch öfter von sich, dass sie eine gute Beziehung zu ihren Eltern haben, als die Kinder, die eben nicht so oft mit ihren Eltern zusammen am Tisch essen. Ich finde das persönlich total krass, weil das alles so Bereiche sind, die wir erstmal überhaupt nicht mit Tischgemeinschaft in Verbindung bringen. Aber wirklich, die Wissenschaft zeigt, dass das einen psychischen Einfluss auf die Entwicklung von Kindern hat. Was ich auch total spannend fand, das möchte ich einfach kurz vorlesen. Da in einem Internetartikel, da stand, wer sich mit anderen Menschen am Tisch niederlässt, vertreibt das Gift der Einsamkeit aus seinem Körper. Die Nähe und Wärme, die das geteilte Mahl hervorruft, reduziert toxischen Stress, so eine Studie des Instituts für Psychologie der Berliner Humboldt-Universität. Also es reduziert tatsächlich, wissenschaftlich gesehen, toxischen Stress und manche Neurobiologen, das finde ich auch mega krass, sagen tatsächlich auch oder gehen auch so weit zu sagen, dass der Ort, oder der Moment generell im Leben von Menschen, wo Menschen generell am glücklichsten sind, dass das an einem Tisch ist, mit Familie und Freunden. Und das Ihr Lieben, ich glaube, das ist der Wert vom Tisch. Das ist der Wert von einem gemeinsamen Essen. Und tatsächlich ist das auch der Grund, warum wir als Kirche Dinnerpartys machen, weil wir an die transformierende Kraft vom Tisch glauben. Weil wir glauben, dass dieser Ort vom Tisch in der kleinen Gemeinschaft, wo wir Leben teilen, wo wir einfach auch ein Essen teilen, uns austauschen können, wie es uns geht, füreinander beten, einander ermutigen können. Und das Woche für Woche glauben, dass das wirklich Leben langfristig verändern kann. Und dass auch wenn es so simpel ist, auch wenn es so eigentlich unspektakulär ist oder so gewöhnlich, ist dennoch in diesem Gewöhnlichen so eine Kraft. Und das sehen wir auch in dieser Stelle in Apostelgeschichte 2, die ich gerade vorgelesen habe. Ich lese nochmal den einen Vers vor, ich glaube 46. Sie trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. In einer anderen Übersetzung steht da, sie hatten Wohlwollen beim ganzen Volk. Das heißt, man sieht in dieser Regelmäßigkeit, einfach in dieser Tischgemeinschaft, liegt so eine Kraft, die wirklich einen Einfluss nimmt. Da ist Freude, da ist Wohlwollen beim Volk. Und man sieht wirklich, im Gewöhnlichen ist eine Kraft. Das ist jetzt so die eine Seite. So, wir sehen, boah, Jesus hat das voll oft gemacht. Die ersten Christen haben es gemacht. Auch wenn wir in die Wissenschaft schauen, sehen wir, boah, Tischgemeinschaft, das hat echt Einfluss. Und dann aber wiederum, und das finde ich total interessant, auf der anderen Seite gibt es auch mega viele Statistiken, da werde ich jetzt nicht so explizit drauf eingehen, weil ich habe ja nicht ewig Zeit, aber gibt es super viele Statistiken, die sagen, dass die Tischgemeinschaft in Deutschland total am Sinken ist. Also, dass viel weniger Menschen regelmäßig in Gemeinschaft am Tisch essen. Zum Beispiel gibt es tatsächlich eine Statistik, die sagt, dass 35% der Deutschen ihre Hauptmahlzeit alleine essen. Und das ist vielleicht erstmal abstrakt, aber das bedeutet eigentlich statistisch gesehen, dass jeder Dritte hier in diesem Raum sein Hauptmahlzeiten einfach alleine isst. Und das ist vielleicht jetzt hier, stimmt es nicht ganz, weil wir sind in der Kirche und Leute essen oft gerne zusammen in der Kirche, habe ich das Gefühl. Aber statistisch gesehen ist das so. Und auch wenn ich das einfach auch so ganz ehrlich teilen darf, dann fällt mir das auch hier total oft auf, dass ich hier sonntags einfach mit Leuten quatsche, die sonntags hier sind im Gottesdienst, was der Hammer ist. Das will ich erstmal kurz sagen, wenn du heute Morgen hier bist, Hammer, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du heute Morgen hier bist, weil wir glauben wirklich, dass, wir sind ja gerade in dieser Serie zu Hause, und wir glauben wirklich, dass zu einem Zuhause auch der Tempel gehört. Wir haben das gerade auch gelesen in Apostelgeschichte 2, dass die ersten Jünger oder die Christen sich getroffen haben im Tempel und an den Tischen. Genau, dass so beides dazu gehört. Deswegen glaube ich, es ist sowohl der Tempel als auch der Tisch. Das heißt, wenn du heute Morgen hier im Tempel bist, das ist der Hammer. Aber wir als Kirche glauben, dass ein Zuhause zu haben eben nicht nur der Tempel ist, sondern auch der Tisch. Und ich habe das gerade schon so angeteasert. So oft, wenn ich hier sonntags mit Leuten quatsche, höre ich, dass sie eigentlich noch nie in einer Dinnerparty waren und vielleicht auch überhaupt gar keine Lust dazu haben. Und mir ist total wichtig, an der Stelle wirklich aus tiefstem Herzen zu sagen, dass ich weiß, dass es manchmal wirklich gute Gründe dafür gibt, warum das nicht geht. Und ich auch wirklich, das ist mir aus tiefstem Herzen wichtig, niemanden jetzt gerade irgendwie ein schlechtes Gewissen machen möchte, niemanden blamen möchte oder irgendwas. Ich will niemanden verurteilen. Ich will nur sagen, was ich beobachte. Und das ist, dass oft Leute gar nicht mit in die Dinnerpartys kommen. Und die Statistiken, die ja darüber sprechen, wie oft Menschen in Tischgemeinschaft essen, die zeigen das ja auch. Sie zeigen eine Tendenz. Und was ich mich frage ist, warum ist da so eine krasse Spannung zwischen diesen beiden Dingen? Wir sehen, wie gut Tischgemeinschaft ist, wie gut es gesundheitlich für uns ist. Wir sehen, dass Jesus es getan hat und dass so viel dafür spricht. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, dass so viele Leute das gar nicht suchen oder nicht in Anspruch nehmen. Und ich frage mich, warum? Warum geht dieser Wert von Tischgemeinschaft sowohl in der Kirche als aber auch in der Gesellschaft immer mehr verloren, wobei das doch der Ort ist, an dem wirkliche Veränderung geschehen kann? Ich glaube tatsächlich, es gibt Dinge, die uns auch so manchmal davon aufhalten, was uns vielleicht wie auch so blockiert. Und ich glaube tatsächlich, es gibt zwei Hauptblockaden. Es gibt wahrscheinlich auch noch ein paar mehr, aber ich möchte mit euch heute zwei Blockaden anschauen, die ich glaube, die uns oft davon abhalten, regelmäßig Tischgemeinschaft zu leben. Seid ihr ready dafür? Let's go, come on. Deswegen gehen wir direkt rein in die Blockade Nummer 1. Ich glaube, die erste Blockade, mit der wir oft zu kämpfen haben, ist, wir sind too busy. Wir sind too busy. Und vielleicht kennst du das, du sagst, ich bin einfach zu busy, in eine Dinnerparty zu gehen, ich schaffe es einfach nicht, ich bin zu beschäftigt, ich habe zu viel zu tun oder dieses und jenes. Und das Ding ist ja, wahrscheinlich stimmt das. Wahrscheinlich sind wir oft einfach zu busy. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht stimmt, sondern ich würde tatsächlich dem zustimmen. Und ihr habt schon gemerkt, ich bin ein bisschen scharf auf Statistiken. Eine letzte Statistik für heute. Ich habe mal so mir den Spaß erlaubt und mal geguckt, wie viel Zeit verbringen die Deutschen eigentlich so an ihren Handys. Ganz spannendes Thema. Ich könnte da jetzt sehr tief reingehen, aber spannend jetzt vor allem für alle Berliner in diesem Raum, was ja wahrscheinlich die meisten sind. Da werden ganz viele verschiedene Zahlen genannt, ja, so und so in dem Alter, so und so viel und bla bla bla. Und dann kommt irgendwann das. Nicht nur verschiedene Altersgruppen nutzen das Internet unterschiedlich, also da geht es um, wie viel sind die Leute an ihrem Handy im Internet, also Instagram, Surfen, was auch immer. Nicht nur verschiedene Altersgruppen nutzen das Internet unterschiedlich, es gibt auch regionale Unterschiede. Bürger und Bürgerinnen in Berlin, haltet euch fest, sind mit 72,4 Stunden pro Woche am meisten online. 72,4 Stunden. Ich will kurz daran erinnern, dass der Tag 24 Stunden hat. Das ist insane. Und okay, kann man jetzt vielleicht diskutieren, ja, aber was ist mit der Zeit, wo ich mein Handy im Internet ist, aber ich nicht drauf gucke oder was auch immer. Also, vielleicht kennt ihr diesen Spruch, man soll keiner Statistik glauben, die man nicht selber gefälscht hat. Deswegen dachte ich einfach, wir stellen das jetzt mal so hin und ich teile einfach mal, was meine Screentime ist. Weil es hat mich natürlich neugierig gemacht. Ich bin ja auch Bürgerin in Berlin. Fand ich spannend, wie viele Stunden bin ich eigentlich an meinem Handy. Und dann habe ich das gecheckt, wie viele Stunden in der Woche ich halt eben an meinem Handy. Und es ist nur mein Handy, nicht mein Laptop oder irgendwas. Ich bin tatsächlich auch pro Woche 30 Stunden an meinem Handy. Was gut ist im Vergleich zu den 72 Stunden, aber immer noch mehr ist als ein ganzer Tag. Und ich finde das so krass. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was deine Screentime ist. Wahrscheinlich gucken gerade schon ein paar Leute, wie lange bin ich meinem Handy in der Woche. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir alle ungefähr in der gleichen Range sind. Und ich habe mich gefragt, hey, wie wär's, wenn wir statt 30 Stunden in der Woche am Handy rumzudaddeln, auf Instagram zu sein, bei TikTok oder was auch immer, wir vielleicht nur 26 Stunden am Handy sind. Das ist immer noch mehr als ein ganzer Tag, aber wir in diesen 4 Stunden, die wir gewonnen haben, einfach in eine Dinnerparty gehen. Weil, ganz ehrlich, ich glaube wirklich, dass es einfach eine Sache der Priorität ist. So, man sagt so oft, nee, sorry, ich habe keine Zeit, aber eigentlich stimmt das ja nicht, weil wir alle haben gleich viel Zeit. Wir alle haben 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche. Das heißt, es hat eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, nichts damit zu tun, ob man die Zeit hat oder nicht, sondern die Frage ist einfach, will man es? Will ich es? Will ich in eine Dinnerparty gehen? Will ich mir die Zeit dafür nehmen? Und mir ist es total wichtig, heute Morgen zu sagen, hey, lass uns nicht zu busy sein für die wichtigen Dinge in unserem Leben. Das, was wirklich einen Unterschied in unserem Leben macht. Das, was wirklich langfristige Veränderungen bringen kann. Deswegen, hey, wenn du es irgendwie möglich machen kannst, in einer Dinnerparty dabei zu sein, dann möchte ich dich einladen, sei mit dabei, sei am Start. Und ich glaube so, setze die richtigen Prioritäten, genau. Also das ist sozusagen noch der Schlüssel, glaube ich, wirklich für die Blockade von wir sind zu busy. Glaube ich, wirklich so ein Schlüssel dagegen ist, hey, lasst uns die richtigen Prioritäten setzen. Und Gott möchte nicht, dass wir einfach nur immer mehr machen und dass wir jetzt auch noch on top uns irgendwie in die Dinnerparty quälen, sondern Gott möchte, dass wir die richtigen, die wichtigen Dinge machen in unserem Leben. Und ich finde das so schön, Jesus' Mission war, die ganze Welt zu retten, war, alle, die verloren sind, zu retten. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, nahm er sich die Zeit, mit Menschen gemeinsam zu essen. Die Bibel spricht total viel über Prioritäten. Es gibt zum Beispiel diesen Vers, den habt ihr vielleicht schon mal gehört, in Matthäus 6. Da steht, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, also zu eurer höchsten Priorität. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. In diesem Vers steckt natürlich mega viel drin, aber ich glaube, was er vor allem auch sagt, hey, lasst uns die richtigen Dinge priorisieren. Zuerst die Dinge, die wirklich wichtig sind, wozu Gott uns ruft. Und ich glaube wirklich, Gott ruft dich in Gemeinschaft mit ihm und in Gemeinschaft mit anderen. Und es gibt noch diesen schönen Vers in Hebräer 10, den fand ich auch sehr passend. Da steht, spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr, also Jesu Wiederkehr, näher rückt. Yes. An dieser Stelle möchte ich einfach auch einmal wirklich die Leute feiern, die gerade jede Woche sich die Zeit frei schaufeln, irgendwie sich Zeit frei nehmen, um mit bei einer Dinnerparty dabei zu sein oder vielleicht auch wirklich diese Dinnerparty aktiv mitbauen, jede Woche ihre Häuser aufmachen, Essen kochen, was auch immer es ist. Deswegen lasst uns doch mal diesen Leuten einen tosenden Applaus geben. Yes, ich will das wirklich ehren, weil ich weiß, dass es nicht immer easy ist. Ich weiß, dass man nicht immer mega Bock drauf hat und dass es vielleicht auch Dinnerpartys gibt, wo man nicht super erfüllt nach Hause geht oder es manchmal auch einfach echt ein Stretch ist, sich zu investieren. Aber ich weiß auch, dass der Return langfristig höher ist als das, was es manchmal kostet. Und ich weiß, dass es das wert ist. Und deshalb, hey, lass uns nicht zu busy sein für die wichtigen Dinge in unserem Leben. Yes. Und damit jump ich direkt auch rein in die zweite Blockade, die ich glaube, die uns manchmal davon abhält, regelmäßig Tischgemeinschaft zu leben. Und ich glaube, das ist Perfektion. Perfektion. Das ist vielleicht auch erstmal ein bisschen abstrakt, weil ich glaube, Perfektion kann uns einerseits davon abhalten, unser Zuhause zu öffnen, weil wir denken, es muss erst aussehen wie in einem Bolia-Katalog oder was auch immer. Aber worauf ich heute eingehen möchte, ist nochmal eine bisschen andere Seite von Perfektion, weil ich glaube, dass Perfektion uns auch davon abhalten kann, wirklich Teil von einer Community zu werden. Lass mich das so ein bisschen entpacken. Ich glaube, manchmal gehen wir zu Events. Oder ich habe das auch oft in meinem eigenen Leben erlebt, wie ich zu Events gegangen bin, zu irgendwelchen Worship Nights oder was auch immer, weil ich mich da gut verstecken konnte in der Masse. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht, wenn du ganz ehrlich zu dir selbst bist, hast du vielleicht manchmal Angst, was passiert, wenn die Leute dich wirklich kennenlernen. Wenn einfach sozusagen die Maske fällt und sie einfach dich kennenlernen. Vielleicht hast du Angst, abgelehnt zu werden, oder du hast Angst, dich verletzlich zu machen, weil du könntest ja tatsächlich auch verletzt werden. Du könntest ja tatsächlich enttäuscht werden. Vielleicht war der Esstisch in deiner Vergangenheit, verbindest du das oft mit so einem Stresstisch. Und es ist ein Ort, mit dem du nichts Gutes connectest. Und du hast vielleicht Angst davor, was passiert, wenn Menschen checken, dass auch du, surprise, nicht perfekt bist. Jesus liebt unperfekte Leute. All diese Stories, die wir vorhin gelesen haben, wo Jesus zu dem Essen geht und bei dem Essen ist und was auch immer. Bei all diesen Settings, da ist Jesus mit Sündern, also mit Menschen, die wie du und ich Fehler gemacht haben, die wie du und ich einfach nicht perfekt sind. Und das war tatsächlich damals ein absolutes No-Go für die Religiösen der Zeit, aber Jesus hat es trotzdem getan. Und das heißt für uns heute, dass auch wir nicht perfekt sein müssen. Und wenn du heute Morgen eine Sache mitnimmst, wenn du nur eine einzige Sache mitnimmst, dann bitte die, und dann vergiss alles andere, aber bitte nimm das mit, dass Jesus dich liebt. Jesus liebt dich. Und vielleicht sitzt du gerade hier und du hörst das zum allerersten Mal und du denkst dir, keine Ahnung, so. Du hörst es zum allerersten Mal oder du bist vielleicht hier und du hörst es schon zum 100. Mal und denkst dir, das habe ich jetzt auch schon verstanden, aber auch wenn du in dieser Kategorie bist, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, überhör das nicht, sondern lass das in dein Herz. Jesus liebt dich. Und daran kann nichts und niemand etwas ändern, nicht einmal du. Es gibt diesen wunderschönen Bibelvers in Römer 8, ab Vers 38, da steht, ich bin überzeugt, Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und während wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Wow. Du musst nicht perfekt sein. Jesus möchte mit dir Gemeinschaft haben, trotz deiner Fehler, trotz deiner Unperfektheit. Er möchte dich heilen. Er möchte dich freimachen von den Dingen, die dich vielleicht manchmal gefangen halten, von den Lügen, die dich in deinem Kopf gefangen halten, die dir nicht gut tun. Und alles, was du dazu tun musst, ist einfach Ja dazu zu sagen. Ja zu Jesus zu sagen, zu dem, der für dich ans Kreuz gegangen ist, der die Schuld und die Fehler, das, was die Bibel Sünde nennt, die jeder von uns gemacht hat, auf sich genommen hat, am Kreuz gestorben ist und dann nach 3 Tagen wieder auferstanden ist, den Tod besiegt hat und das alles, damit du und ich nicht mehr getrennt sein müssen von Gott, sondern damit wir Gemeinschaft haben können mit Gott. Und das ist die gute Botschaft. Das ist die gute Botschaft, dass Jesus alles getan hat, damit wir Gemeinschaft haben können mit ihr. Und er möchte Gemeinschaft haben mit dir, trotz deiner Unperfektheit. Er möchte sich mit dir an den Tisch setzen und an diesem Tisch mit Jesus erleben wir die Veränderung, von der wir am Anfang in der Predigt gesprochen haben. Und du wirst später oder am Ende meiner Predigt, was jetzt auch gleich sein wird, wirst du die Möglichkeit haben, dich dafür zu entscheiden. Du wirst die Möglichkeit dafür haben, Ja zu sagen zu diesem Jesus und ihn in dein Leben zu lassen. Aber er ruft dich nicht nur in Gemeinschaft mit ihm, sondern er ruft dich auch in Gemeinschaft mit anderen Menschen. Denn er weiß, dass wir das brauchen. Es gibt diesen Vers, der sagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, also in Jesu Namen, das bin ich mitten unter ihnen. Und das ist der Grund, warum wir Kirche bauen. Deshalb haben wir Kirche, weil hier ein Ort ist, wo 2 oder 3 oder 100 zusammenkommen in seinem Namen. Und deshalb bauen wir Kirche, deshalb bauen wir dieses Zuhause, was wir hier im Tempel erleben und zu Hause an den Tischen. Und in diesem Zuhause kannst du heilen. Und ich glaube, dass das auch wirklich so der Schlüssel ist für diese Blockade der Perfektion, nämlich erlebe Gottes Heilung in Community. Erlebe, wie Gott dich heilt in Community, wie er dich von der drückenden Last der Perfektion, und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie drückend es sein kann, wie er dich davon heilt. Erlebe ein Zuhause, wo du so sein kannst, wie du bist, sowohl im Tempel als auch am Tisch, weil Jesus dich so annimmt, wie du bist. Let's go. Und ich komme schon langsam so zum Schluss, aber ich möchte jetzt einfach zum Abschluss noch eine Story erzählen, die das für mich so schön verkörpert, wie wirklich eine Person, die ich sehr schätze, ist eine gute Freundin von mir, wirklich erlebt hat, wie der Tisch und Tischgemeinschaft in ihrem Leben einen Unterschied gemacht hat. Und zwar ist das die Story von der lieben Kim, wie gesagt, eine wirklich gute Freundin von mir. Und ich habe sie im Vorhinein gefragt, ob es für sie in Ordnung ist, wenn ich einfach ihre Story teile, wie sie in ihrem Leben schon erlebt hat, dass Tischgemeinschaft einen Riesenunterschied für sie gemacht hat. Und zwar war Kim vor einigen Jahren einfach echt in einer nicht so leichten Zeit, weil generell ist so eine Umbruchszeit, war viel passiert, dass sie gerade mit dem Abi fertig war, sie dann ein College angefangen hat, ähnliches College, wie was wir hier haben als Kirche. Aber es ist auch die Zeit, in der sie gerade Jesus kennengelernt hat und dadurch generell viel sich verändert hat. Dann außerdem in dieser Zeit ihr Papa gerade auch einen neuen Job angefangen hat und auch fast gar nicht mehr zu Hause war. Und was aber vor allem diese Zeit auch sehr geprägt hat, ist, dass ihre Mama sehr krank war und dann auch nach einiger Zeit leider gestorben ist. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ich meine, Kim war in dieser Zeit ja viel am College und war da viel unter Leuten, hat da Leute gesehen, aber zu Hause war sie oft einfach auch alleine. Und sie hatte eigentlich einen sehr guten Freund, der heißt Joni, war jetzt vor 1-2 Wochen hier, vielleicht hat ihn irgendwer kennengelernt, der sie auch zu Jesus geführt hatte ursprünglich, aber der in dieser Zeit, als das passiert ist, mit Kims Mama leider gar nicht da war, sondern gerade im Ausland war. Und dann an dem Tag, das hat mir Kim nochmal am Freitag so erzählt, an dem Tag, an dem Kims Mama gestorben ist, da hat es abends plötzlich an ihrer Tür geklingelt. Und als sie dann die Tür aufgemacht hat, stand da plötzlich eine 5-köpfige Familie. Und Kim wusste erstmal gar nicht so richtig, hä, so, wer ist das? Hat dann aber gecheckt, das ist die Familie von Joni, die sie eigentlich gar nicht so richtig kannte, aber so ein bisschen wusste, das ist die Schwester, das ist die Mama. Und dann haben sie zu ihr gesagt, und ich lese es einfach so vor, hallo Kim, Normalerweise würde Joni hier stehen als sein Freund. Aber weil der gerade in Amerika ist, deswegen stehen wir hier stellvertretend. Was können wir für dich tun? Und sie waren dann noch ein bisschen da, sind dann aber auch wieder nach Hause gegangen und so. Und dann hatte Kim mir erzählt, dass dann ein paar Wochen später die Mama von Joni, sie heißt Susanne, ich durfte sie auch schon kennenlernen, ist eine tolle Frau. Und Susanne hat Kim gefragt, hey Kim, ich hatte es einfach auf dem Herzen, dich zu fragen, mit wem isst du eigentlich? Und Kim meinte dann so zu mir, sie dachte sich halt so, ja, keine Ahnung, so ich esse halt zu Hause und keine Ahnung. Und Susanne hat dann nochmal gefragt, nein, mal ehrlich, mit wem isst du? Mit wem sitzt du am Tisch? Und Kim hat dann gesagt, ja, keiner, so mein Papa ist arbeiten, aber ist auch voll okay für mich. Und dann hat sie geantwortet, die Mama, hey, ist voll okay, wenn du Zeit für dich brauchst, wenn du einfach auch alleine sein willst, das ist völlig in Ordnung. Aber einfach, dass du Bescheid weißt, ab sofort decke ich immer einen Platz für dich mit ein. Ich koche eh jeden Tag mehr als genug. Wir essen jeden Tag um 16 Uhr. Komm einfach dazu. Du musst dich nicht anmelden, komm einfach dazu. Und Kim hat mir das erzählt und wir haben beide sehr viel dabei geweint, wie sie das in Anspruch genommen hat und wie es ihr so viel gegeben hat, einfach diese Gemeinschaft zu haben, einfach mit am Tisch zu sitzen. Und sie hat dann so gesagt, ich zitiere das einfach, in den Momenten, wo ich keine Ahnung hatte, was ich brauchte, konnte ich mich darauf verlassen, dass ich was bekomme, auch wenn es erstmal nur ein Essen war. Ich muss nicht reden, ich muss nichts geben, ich muss nicht performen. Das waren die Momente, die mir so viel Kraft gegeben haben. Ich finde das so eine besondere Geschichte. Und ich will heute einfach fragen, hey, was könnte möglich sein? Was könnte möglich sein, wenn mehr von uns so eine Tischgemeinschaft leben, wie diese Familie von Joni? Stellt euch mal Berlin vor. Ein Berlin, in dem jeder von uns hier in diesem Raum, oder wenn es auch erstmal nur ein Bruchteil wäre, so eine Gastfreundschaft, so eine Tischgemeinschaft lebt. Ein Berlin mit lebendigen Dinnerpartys, wo in jedem Kiez Quellen sind, wo Menschen hinkommen können, auftanken können, Gott begegnen können und das Woche für Woche. Hey, was könnte vielleicht von deinem Tisch kommen? Was könnte vielleicht aus deinem Wohnzimmer kommen? Könnten da vielleicht Geschichten geschrieben werden, wie die von Kim? Oder was könnte aus der Dinnerparty kommen, in die du gehst? Und hey, ich will dich heute Morgen einfach dazu ermutigen, wenn du heute Morgen hier bist und du bist noch nicht in einer Dinnerparty oder du warst vielleicht schon mal einmal da und hast keinen Bock mehr oder wie auch immer, ich will dich einfach dazu ermutigen, hey, probier's nochmal, komm in eine Dinnerparty. Ich will dich wirklich auch mal dazu challengen, vielleicht geh einfach mal wirklich 3 Monate in eine Dinnerparty und gib der Sache Raum, gib dem eine Chance, lern die Leute wirklich kennen und erlebe, wie es dich wirklich, wie es dein Leben wirklich verändern kann. Ich will dich wirklich dazu ermutigen oder auch, wenn du gerade merkst, du bist eigentlich schon seit Monaten in einer Dinnerparty, will ich dich auch einfach fragen, hey, was ist vielleicht der nächste Schritt, den du gehen kannst? Hast du vielleicht ein Zuhause, wo solche Geschichten geschrieben werden können, wo Menschen ankommen können und einfach Gemeinschaft haben können? Ich glaube wirklich, es würde Berlin verändern. Ich glaube wirklich, es kann Berlin verändern, weil es Orte sind, an denen Jesus wirkt. Und genau das ist auch der Punkt. Es geht darum, dass Jesus wirkt, weil letzten Endes, wir haben so viel jetzt gerade über den Tisch geredet und über Dinnerpartys und so, aber letzten Endes ist Dinnerpartys auch nicht die Lösung. Letzten Endes ist der Tisch nicht der Quickfix für all deine Probleme. So, es ist letzten Endes nicht die Lösung, sondern Jesus ist die Lösung. Jesus ist die Lösung. Da ist eine transformierende Kraft am Tisch, aber ewigkeitsverändernde Transformation ist dann nur, wenn Jesus mit dabei sitzt. Und ich glaube wirklich, dass Jesus gerade bei dir anklopft. Jesus klopft an, weil er klopft an diese Tür deines Herzens, weil er mit dir am Tisch Gemeinschaft haben möchte, weil er dich frei machen möchte von den Dingen, die dich manchmal gefangen halten. Und er ist wirklich der Einzige, der diese Sehnsucht, die du vielleicht manchmal erlebst, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe das so oft in meinem Leben gehabt, dass ich gemerkt habe, ich habe diese Sehnsucht und die kann durch nichts gestillt werden, durch keine Party, durch keine Ekstase, durch keine Erfolge, auch nicht durch die Reise auf Bali oder was auch immer, sondern diese Sehnsucht kann nur gefüllt werden durch ihn. Und Jesus aber, er klopft, aber er rennt nicht deine Tür ein, sondern er wartet darauf, dass du ihm öffnest. Und es gibt diesen Vers in Offenbarung, Vers 3, da sagt Jesus selber, Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, dann werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Wir werden miteinander essen. Das ist ein Versprechen, das Jesus dir gibt, dass wenn du ihm die Tür öffnest, wenn du Ja zu ihm sagst, dass er Gemeinschaft mit dir hat und dass er dir diese Gemeinschaft auch nicht mehr entzieht, sondern er bei dir ist für den Rest deines Lebens. Und glaub mir wirklich, ich sag das aus tiefstem Herzen, es ist das Beste, was dir passieren kann.
Wir hoffen, diese Message hat dich ermutigt und würden es lieben, mit dir persönlich zu connecten. Schreib uns super gerne bei Instagram at c3nyc.berlin oder komm vorbei. Mittwochsabends Dinnerpartys und sonntagsmorgens Gottesdienste. Wir würden es lieben, mit dir persönlich zu connecten. Bis dann.
So schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns bis Sonntag.